Wunderschönen guten Abend da draußen. Ich grüße euch. Es ist Dienstagabend, 20.30 Uhr und herzlich willkommen hier bei unserem LinkedIn Live. Meine liebe Kollegin, Kuss. Schon total gut an heute Abend. Meine liebe Kollegin Jasmin, es ist mir wieder eine Freude, dass auch du dabei bist. Und ja, ihr da draußen, ihr kennt es ja mittlerweile schon, unser kleines Verfahren. Wir bringen ein Thema mit, aber auch das sind wir nicht festgenagelt.
Ich habe nur einen kleinen Besucher hier.
Ach so, alles klar. Ja, genau, wir sind also nicht auf das Thema festgenagelt und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr absolut gerne in die Kommentare eure Fragen posten. Wir versuchen dann entsprechend darauf zu antworten und entsprechend eurer Fragen dann das Ganze zu gestalten. Also feel free, ihr müsst da überhaupt nicht zurückhalten. Und da haben wir auch schon die ersten Besucher, die sich melden. Liebe Bettina, schön, dass du da bist. Ich freue mich immer, wenn du dabei bist. Wenn du Fragen hast zum Thema Datenschutz, hau sie raus. Wir gucken, dass wir sie auch irgendwie adäquat beantworten. Wir wollen ja auch was lernen schließlich. Genau. Aber wir haben ein Thema mitgebracht, um mal ein bisschen was vorzulegen. Was haben wir mitgebracht, Jasmin? Hilf mir mal.
Löschverlangen.
Löschverlangen.
Genau.
Was ist denn ein Löschverlangen? Also ja. Ich habe schon das eine oder andere Verlangen manchmal, aber so ein Löschverlangen ist mir noch nicht so untergekommen. Was bitte schon ist ein Löschverlangen?
Naja, wenn sich jemand mal... Also wenn in deiner E-Mail, in deinem E-Mail-Account, den du ja jetzt auch spammäßig gut anschaust, wenn du da mal reinguckst und dann kommt da so eine E-Mail und dann schreibt dir jemand, er möchte seine Daten bei dir gelöscht haben. Mhm. Das ist so das Löschverlangen.
Okay. Und da hat jeder das Recht, einfach so mich irgendwie zu kontaktieren und zu sagen, hey Freund, lösch mal meine Daten.
Ja, wenn ich jetzt gut vorbereitet wäre, wüsste ich auch, wo es steht. DSGVO in der Artikel...
Ich weiß es. Herr Lehrer, ich weiß was.
Ja, dann sag doch.
17.
Ach, 17. Ja, die habe ich nicht drauf da. 17, genau. Artikel 17, genau, da steht drin, das brauche ich auch nicht ablesen, weil das weiß ich so, dass der Betroffene mir das Recht hat, seine Daten bei einem Verantwortlichen löschen zu lassen.
Okay.
Ja.
Das ist ja einfach. Also das heißt, ich schreibe dann irgendwie an meinen Verantwortlichen eine E-Mail und sage... Wunderbar, lösche bitte meine Daten und dann hat er die zu löschen. Und dann sind wir alle glücklich und der Datenschutz ist gewahrt.
Ja, wenn das so einfach wäre, würden wir ja hier nicht sitzen. Ne?
Das ist mich schon wieder eine rhetorische Frage, natürlich.
Okay. Nee, so ganz einfach ist es nicht, weil wir haben ja auch noch andere, ich sag mal, Ansprüche, die da entgegenstehen, na, so was wie Aufbewahrungsfristen. Man kennt das so mit Rechnungen, 10 Jahre fürs Finanzamt. Da kann man sich dann leider nicht drücken, so nach dem Motto, oh ja, Steuerprüfung geht leider nicht, weil gelöscht. Das wäre eine tolle Ausrede.
Ich hätte es ja gerne aufbewahrt, aber...
Ja, ich durfte nicht, der wollte nicht. Nein, okay. Da hat der Staat schon zugesehen, nein, das, also alles, was so gesetzliche Aufbewahrungsfristen betrifft, die sind da natürlich von ausgenommen. Das heißt, für den Verantwortlichen ist das im ersten Moment halt eben schon ein Aufwand, nicht nur Daten zu finden, sondern halt auch eben zu kategorisieren, darf ich löschen, darf ich nicht löschen.
Okay. Also, du hast ja einen guten Punkt da schon erwähnt, ne? Ich muss die Daten ja auch erstmal finden, um sie zu löschen.
Ja.
Also das heißt, ich muss ja irgendwie auf die Tatsache, dass jemand mich anschreibt und sagt, lösche bitte mal meine personenbezogenen Daten, irgendwie vorbereitet sein. Wenn ich es nicht bin, wird es aufwendig, weil dann muss ich erst mal gucken, wo ich überhaupt die Daten habe.
Genau.
Okay, was tue ich, wenn ich gar keine Daten habe?
Denn die schöne Negativauskunft, in dem Moment hast du ja Daten bekommen, ne? In dem Moment, wo dich jemand anschreibt, hast du ja Daten bekommen. Und da gibt es Formulierungen, die sich darauf beziehen, dass man auch diese Daten zum Nachweis, also diese E-Mail praktisch, behält für einen gewissen Zeitraum. Man geht da meistens so von 3 Jahren aus, weil da enden diese Verjährungsfristen für Ansprüche. Ich bin kein Rechtsanwalt. Das wäre schön, wenn sich da noch
bei jemandem... Das sind die Standardverjährungsfristen aus dem BGB.
Ja, genau. Und genau, deswegen bewahrt man die dann einfach 3 Jahre auf, guckt dann nie wieder rein und dann löscht man sie.
Aber ist doch irgendwie cool. Ich habe von den Betroffenen überhaupt keine Daten gehabt, dann schreibt er mich an, dass ich seine Daten löschen muss und anschließend habe ich Daten von ihm.
Ja,
toll. Das ist ja auch ein bisschen verrückt, oder?
Ja, das ist verrückt und es wurde ja auch 2018 ganz gerne gemacht. Also es gab da so diverse Personen, die ganz gerne Unternehmen angeschrieben haben, vor allen Dingen auch kleinere Unternehmen angeschrieben haben und das alles in Kombination, also Auskunftsverlangen mit Löschverlangen, das kombiniert und mal geguckt haben, wie die dann so reagieren, ob da jemand drauf reagiert, ja.
Okay. Aber wenn ich jetzt Daten tatsächlich habe von jemandem und lösche die, lösche ich die dann komplett oder speichere ich dann doch zumindest noch so viel, dass ich nachweisen kann, dass ich sie gelöscht habe?
Ich frage mich gerade so ein bisschen, wie weißt du denn nach, dass du etwas gelöscht hast? Wie würdest du das dann nachweisen wollen?
Naja, indem ich, weiß ich nicht, das Löschverlangen speichere und dann eben an der Stelle sage, okay, ich habe gelöscht.
Ja, das Löschverlangen, das speicherst du ja 3 Jahre. So.
Ja, okay, aber das muss ich aber speichern, ne?
Das sollte ich speichern. Ja, das behältst du hier, ja.
Okay.
Das behältst du, die 3 Jahre. Weil es kann ja auch immer jemand sagen, nach dem Motto, ich gehe mal zur Aufsichtsbehörde und sage, der hat nicht gelöscht.
Okay, dann Na? Muss ich ja, ja. Okay,
dann
verstehe.
Muss ich ja irgendwie nachweisen, dass da was im Verkehr gewesen ist, dass ich dem gesagt habe, ja, ich habe gelöscht und ich auch tatsächlich gelöscht habe. Und wenn ich dann nichts weiter als diese E-Mail habe und was weiß ich nicht, weil es tatsächlich mal ein Kunde war, auch Rechnungen und den dazugehörigen wie nennt sich das? Geschäftsbrief? Genau. Dann ist ja alles tutti. Aber okay, so die ganzen anderen Sachen kann ich weglöschen.
Die Frage ist ja, okay, was man relativ schnell nachvollziehen kann, ist, dass ich irgendwie Geschäftsbriefe, Handelsbriefe, steuerlich relevante Sachen, dass ich die nicht löschen kann, nicht löschen darf. Okay, geschenkt. Aber machen wir einen Haken dran. Jetzt haben wir ja hier einen Kommentar. Ich glaube, den personenbezogenen Daten im E-Mail-Archiv oder im Backup sind immer schön. Ja, sind auch immer ein Problem beim Löschen. Wie fällt sich denn damit?
Die müssen auch weg. Da muss ich ja auch Löschroutinen für haben.
Auch im Backup?
Also, das Backup ist ja, du hast ja, ich sag mal, wie alt ist ein Backup normalerweise? Das hängt ja da auch da ein bisschen damit zusammen.
Naja, je nachdem, was ich so für eine Organisation habe, kann ich ja schon mal Jahresbackups haben, ja. Also ich sage, ich mache nach dem Jahresabschluss erstmal ein Backup und dann lege ich in den Schrank. Dann hebe ich das auf.
Das ist aber schon ein sehr langer Zeitraum, ne? Also.
Ja.
Ja.
Also es ist tatsächlich so, um mal in dieses Thema einzusteigen, weil ich glaube, das ist nicht unwichtig. Wir müssen mal unterscheiden zwischen einem E-Mail-Archiv und einem Backup, weil ich glaube, das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge, an die auch unterschiedliche Anforderungen gestellt werden. Also bei einem E-Mail-Archiv ist es etwas, was ich eben mehr oder minder immer wieder auch im Zugriff habe. Also ein Archiv ist ja typischerweise etwas, da gucke ich vielleicht nicht oft rein, aber es ist dazu gedacht, dass ich darin recherchiere und Dinge darin wiederfinde. Dafür ist ein Archiv üblicherweise da.
Ja.
Ja, ansonsten wäre es irgendwas anderes, aber kein Archiv. Und das heißt natürlich auch, dass Daten, die sich da drin befinden, gewissermaßen immer irgendwie im operativen Zugriff sind. Mehr oder minder.
Ja.
So. Das heißt also, wenn jetzt ich ein Löschverlangen bekomme und es gibt keine Ausnahme, warum ich diesem Löschverlangen nicht nachkommen muss, dann bezieht sich das natürlich auch auf alle Daten, die so im operativen Zugriff sind, weil das Löschverlangen soll ja genau eigentlich verhindern, dass sie weiter im operativen Zugriff sind. Also
geht das
hier an dieser Stelle ganz eindeutig auch in Richtung Archiv. So, Backup ist aber eine ganz andere Hausnummer. Und da haben wir tatsächlich ein dogmatisches Problem seit der DSGVO, weil nämlich bis zur Einführung der DSG oder bis zum Scharfschalten der DSGVO das BDSG an der Ecke, zumindest mit der Auslegung des BDSGs, ein bisschen freundlicher mit uns umgegangen ist, dass man nämlich gesagt hat, okay, was auf dem Backup drauf ist, das ist nicht im operativen Betrieb. Das interessiert uns eigentlich erst in dem Moment, wo wir es wieder zurückspielen. Das heißt, wir brauchten dann sozusagen Routinen, die uns helfen, wenn wir ein Backup zurückspielen, dass dann Daten, die wir im Zweifelsfall vor dem Rückspielen des Backups gelöscht, also zwischen Backup und Rückspielen des Backups gelöscht haben, dass wir diese Löschung sozusagen nochmal nachvollziehen, weil die Daten halt mit dem Backup zurückkommen. Solange du das Backup nicht einspielst, ist die Welt sozusagen tuffig, in Ordnung und grün. Das ist jetzt bei der DSGVO leider nicht so eindeutig.
Nee.
So, und es gibt da dummerweise auch noch keine Rechtsprechung zu dem Thema. Das heißt, wenn man die DSGVO wirklich wörtlich auslegt, ohne großen Interpretationszirkus drumherum zu veranstalten, dann wäre natürlich auch logischerweise ein Backup oder Daten in einem Backup zu löschen. Es ist vollkommen irrsinnig. Ja, also macht weder technisch noch Sinn, noch macht es auch aus, sagen wir, Risikobetrachtungsgesichtspunkten wirklich Sinn. Das macht einfach gar keinen Sinn. So, deswegen verfahren die meisten, und das ist auch letztlich das, wozu ich immer rate, sagen, verfahrt im Prinzip, auch wenn es eine Grauzone ist, auch wenn keiner so genau weiß, wie am Ende ein Richter das sehen wird, verfahrt im Prinzip so, wie das BDSG oder wie wir zu BDSG-Zeiten verfahren sind. Ja, was auf dem Backup ist, ist auf dem Backup, Feierabend. Ja, sorgt nur dafür, wenn ihr das Backup zurückspielt, dass dann die Daten, die schon vorher gelöscht waren, auch hinterher wieder gelöscht sind. Aber das ist ein ganz anderes Thema bei einem Archiv. Und ich glaube, es gibt einen ganz prominenten Fall, wenn ich das noch richtig so in Erinnerung habe. Das ist die Deutsche Wohnen? Also die Berliner, es war eine Berliner Wohnbaugesellschaft. Ich meine, es wäre die Deutsche Wohnen gewesen. Ich will jetzt hier keine Dinge verbreiten, die nicht stimmen. Aber die haben nämlich genau deswegen dieses Millionenbußgeld von der Berliner Aufsicht bekommen, weil sie sich eben hartnäckig geweigert haben, Maßnahmen umzusetzen, um im Archiv Daten von bereits leer ausgeschiedenen Mietern zu löschen.
Ja. Genau.
Also Archiv, das macht richtig, richtig Spaß. Und wenn wir schon mal E-Mail...
Jetzt guckst du wieder so.
Du kennst mich mittlerweile auch leider zu gut schon. Ne? Wenn ich diesen Blick aufsetze, dann kommt immer noch gleich was hinterher.
Ja.
Ja, stimmt. Nämlich, wo man gerade in dem Zusammenhang mit E-Mail-Archiv ja immer schön gleich am Kanthaken hängt, das ist das Thema Bewerbermanagement.
Ja.
Weil wo schicken die Leute ihre Bewerbungen hin, wenn sie die Initiativbewerbung machen, bumm, per E-Mail.
Ja.
Oder auch schön, immer gerne genommen sind Kontaktformulare auf der Internetseite, deren Inhalt dann per E-Mail reinläuft.
Ja. So.
Da muss man sich natürlich ganz genau überlegen, ob man solche Daten, also insbesondere wenn es um Bewerber geht, ob man die dann direkt in ein E-Mail-Archiv laufen lässt. Ja. Oder ob man dann sagt, ja bitte.
Also hier in Niedersachsen, ich habe da 2018 mal nachgefragt, die fanden das weniger lustig, wenn man die länger als 3 Monate aufbewahrt. Das war so, Bewerberdaten so schnell wie möglich loswerden.
Ja, wobei ich diese 3 Monate finde ich jetzt relativ kurz.
Ja.
Weil da kommen wir nämlich genau noch an einen weiteren Punkt an dem Beispiel. Kommen wir gleich drauf. Also der Tipp an der Stelle ist einfach, wenn man mit Bewerberdaten zu tun hat, zu gucken, eigene Mailbox dafür einzurichten, die möglichst von der Archivierung ausgenommen ist.
Ja.
Damit man gar nicht erst in diese Problematik reinläuft, hinterher Daten wieder aus dem Archiv rauszulöschen. Genau. Diese 3 Monate Aufbewahrungsfrist oder andersrum die Idee, nach 3 Monaten die Daten automatisiert zu löschen, die kommt einfach an der Stelle zum Tragen, wo ich ihm sage, der Verwendungszweck für die Bewerberdaten entfallen, wenn ich den Bewerber ablehne. So, und dann kommt jetzt so die Frage, okay, ich lehne den ab, wann muss ich die Daten löschen? Und da kommt das Antidiskriminierungsgesetz zum Tragen. Ja, weil nämlich ein Bewerber, den ich ablehne oder eine Bewerberin, die ich ablehne, potenziell eben sich hier bei mir ins Unternehmen einklagen kann, also gegen die Ablehnung klagen kann mit dem Argument, sie sei diskriminiert oder er sei diskriminiert worden. So, und damit ich meine Rechtsposition hier halten kann, heißt das natürlich, ich muss das in irgendeiner Form nachweisen können, wie der Bewerbungsprozess gelaufen ist und welche Bewerbungsunterlagen auch eingereicht worden sind. Und zu dem Zweck darf ich sie aufbewahren. Und da gibt es aber, also ich finde die 3 Monate jetzt sehr knapp, da gibt es andere Aussagen, die da eher so bei Richtung 6 Monate gehen. Das ist normalerweise auch das, was ich immer sage, 6 Monate. Einfach um zu sagen, ich habe Unterlagen da, um mich im Zweifelsfall vor Gericht auch verteidigen zu können. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei der Frage, muss ich denn einem Löschansinnen nachkommen? Das ist nämlich die Frage, brauche ich diese Daten im Zweifel, um mich in nächster naher Zukunft absehbar gegen gegen irgendwas verteidigen zu müssen, meine Rechtsposition wahren zu müssen, etc. pp.
Ja.
Und ich meine, ja klar, wäre ja schon irgendwie reichlich absurd, sage ich jetzt mal, wenn jemand mich anschreibt, sagt, lösch bitte alle meine Daten, damit er mich anschließend verklagt und ich nichts mehr beweisen kann. Super Taktik, funktioniert aber nicht, weil ich die Daten nämlich behalten darf, wenn ich mich wenn sie wichtig sind, um meine Rechtsposition zu verteidigen. Also haben wir ja eigentlich so eine Rechtsgüterabwägung immer, wenn so ein Löschverlangen kommt.
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall so.
Ja, ja. Da kommt eine Frage rein. Wie gibt man Bewerbung intern am besten weiter? Alle Kopien müssen auch gelöscht werden. Also erste klare Antwort straight ahead. Ja, müssen. Also, wenn ich lösche, dann auch bitte richtig. So, und da gibt es ja natürlich jetzt das Problem, wenn ich jetzt intern die Bewerbung, wie es ja oft so ist, eine Bewerbung kommt irgendwo rein, keine Ahnung, auf der Infoadresse irgendwo zentral, dann sitzt da jemand, der sagt, wer könnte denn sich im Unternehmen für diese Bewerbung interessieren? Ach, keine Ahnung, ach, schick sie mal an alle Abteilungsleiter, so nach dem Motto. Die sollen sich schon mal raussuchen, wer da Interesse hat. So, das heißt, die geht per E-Mail an alle möglichen Postfächer, da lungert sie rum, jeder guckt da rein, entscheidet, nee, brauche ich nicht. Der eine löscht die E-Mail, der andere löscht sie nicht. Manche sind Jäger und Sammler, andere wieder nicht. So, mit dem Endergebnis aber, dass wenn dann der Betroffene wieder an die Infoadresse schreibt, jetzt lösch mal bitte meine Bewerbung, ich habe es mir anders überlegt, dass ich dann ein Problem habe, weil ich gar nicht weiß, wo überall in meinem Unternehmen diese Daten mittlerweile rumliegen. Denn es gibt natürlich auch Spezialisten, die das nicht mehr in ihrer Mailbox haben, aber zum Beispiel auf ihr Fileshare runtergeladen haben oder weil sie gedacht haben, ich gucke mir das Abend von zu Hause nochmal an, vielleicht auch auf einen USB-Stick oder auf die lokale Laptop-Festplatte, um es dann nach Hause zu nehmen. Oder, also mir fallen ganz viele furchtbare Dinge ein, die man da machen kann. Ja. Deswegen ist es, und das ist eigentlich ein Tipp, der für die, sag mal, zur Grundlage eigentlich für dieses ganze Löschkonzept wird, ja, überlegt euch ganz genau, wo ihr welche personenbezogenen Daten zu welchem Zweck speichert.
Ja, und dann ist es halt auch im Zweifelsfall tatsächlich, vor allen Dingen, wenn man ein größeres Unternehmen ist, wo dann halt mehrere Abteilungsleiter da sitzen und es nicht mehr per Zuruf ist und man überhaupt nicht mehr weiß, was derjenige macht. Bewerbung bitte nicht intern per E-Mail rumschicken. Dafür gibt es tatsächlich auch schon Software, wo man das eintüdeln kann und wo dann die Personen, die berechtigt sind, auch reingucken dürfen. So.
Ja.
Aber das ist, wie gesagt, das muss man aber auch tatsächlich auch mit der Personalabteilung dann zusammen aufbauen, sowas.
Ja. Ja. Ja, das kann man natürlich sagen, für größere Unternehmen, da gibt es ganze Personalmanagementsysteme, die dafür auch Funktionen haben. Das ist natürlich, wenn man jetzt, ich sag mal, ein kleines Unternehmen ist mit ein paar Leuten, wo man trotzdem vielleicht sagt, da müssen mehr als zwei Leute irgendwie mal drauf geguckt haben, um zu sagen, ob man den nimmt oder nicht. Sind ja solche Systeme meistens zu groß. Also man kann aber auch da hergehen und sagen, so eine Bewerbung wird nicht per E-Mail rumgeschickt, sondern wir legen die in ein geschütztes Verzeichnis, wo nicht alle Leute Zugriff drauf haben. Genau. Oder in SharePoint, wo nicht alle drauf Zugriff haben, sondern nur die dann auch entsprechend für solche Bewerbungen sich anschauen müssen. So, und dann gibt es halt eben einfach eine organisatorische Regel, die sagt, bei Körperstrafe, Hand ab oder so, dürfen diese Daten eben nicht runtergeladen werden, sondern ne, man kann die dann auf SharePoint oder in dem Verzeichnis, man kann sie öffnen, man kann sie sich anschauen, aber Speichern unter ist tabu. Ja. Das kann man vielleicht noch dadurch unterstützen, dass man sie schon, selbst wenn sie als Word-Dokument oder sowas reingegangen sind, zum Beispiel dann eben als PDF ablegt und zugänglich macht, sodass auch keiner mehr auf die Idee kommt, sowas in Word zu speichern und dann hat man nochmal irgendwo irgendwelche temporären Kopien rumliegen oder so. Also das kann man schon organisieren, dass sie eben an einer zentralen Stelle abgelegt sind, wo ich dann hinterher auch relativ schnell nachgucken kann und an zentraler Stelle eben auch löschen kann. Sagen wir jetzt weg. Ne? Ja. Macht sich auch tatsächlich, wenn man mal in die unangenehme Situation einer Nachfrage von einer Aufsichtsbehörde käme, wenn es mal so einen Konflikt gibt oder so, dass man dann eben sagen kann, okay, das ist unser Standardprozedere, so machen wir das, da halten wir uns dran. Deswegen, wenn da die Datei nicht ist, dann ist das zumindest, wenn alles ordnungsgemäß gelaufen ist, so wie wir es vorgeschrieben haben, dann ist die Datei auch nirgendwo mehr aufzufinden. Ja. Und dann sollte es nach Möglichkeit dann bitte so sein. Ja.
Ja.
Also, und das gilt aber letztlich für alle Dateien, ja. Also eine wilde, chaotische Ablage von personenbezogenen Daten ist so ziemlich das Schlimmste, was man tun kann, solange man kein Einzelkämpfer mehr ist oder sobald man kein Einzelkämpfer mehr ist, weil dann einfach das Chaos ausbricht und man hinterher nicht mehr sagen kann, wo was liegt. Und dann wird es halt mit dem Löschen schwierig. Dann wird es auch mit der Auskunft schwierig im Übrigen. Ich meine, das Thema hatten wir letzte Woche schon mit der Auskunft. Das ist im Prinzip das gleiche Spiel in Grün. Wenn ich nicht weiß, wo die Sachen liegen, kann ich auch keine Auskunft geben. Und dann kommst du immer mit dem Verzeichnis der Verfahrenstätigkeiten.
Verarbeitungstätigkeiten.
Kling! Habe ich extra gemacht.
Ja, genau. Ja, du, ich glaube, das dauert noch ein bisschen länger hier dann.
Komm, ich habe schon nicht mal plump mit dem Verfahrensverzeichnis angefangen.
Ist ja okay, aber das Fünf-Sterne-Menü rückt in Nähe.
Ich versuche es auch immer wieder, ne?
Ja.
Na gut. Genauso ist das. Also das heißt, wir haben eigentlich, um es mal zusammenzufassen, bis zum jetzigen Zeitpunkt, was wir so besprochen haben, wir müssen mit dieser Löschanforderung genauso sorgfältig umgehen wie mit jeder anderen betroffenen Anforderung. Wir müssen da auch innerhalb von, ich glaube, 4 Wochen darauf reagieren. Ansonsten haben wir eine schöne Einladung an die Aufsichtsbehörde ausgesprochen, mal bei uns vorbeizuschauen und zu schauen, ob wir denn diese betroffenen Rechte ordentlich handhaben.
Genau.
Da sollten nicht wild rumgeschmissen werden, sondern an definierten Speicherorten sein. Das ist so, also ne, Datenmessitum ist jedes Messitum nur bedingt hilfreich an der Stelle. Und von der Seite her, glaube ich, ist das schon mal klar. Die Rechtsgüterabwägung haben wir gesagt. Es gibt Gründe dafür, die Daten nicht zu löschen. Das sind einmal, dass ich eine rechtliche Verpflichtung habe, sie aufzuheben. Das ist aber auch meine eigenen Interessen und Rechte, die ich da sichern kann. Oder die Daten werden auch für die Rechte für die Rechte von Dritten benötigt. Ja, das ist genau so ein Grund. Diese Gründe sind alle auch, glaube ich, in Artikel 17 weiter unten dann aufgeführt. Jetzt gibt es ja noch so einen Punkt, der immer da zum Sprechen kommt, oder zur Sprache kommt.
Es ist spät.
Ich weiß nicht, ob es mein Alter ist, ob es mein.
Nein, mein du hast heute Morgen schon.
Zustand ist oder ob ich einfach langsam irgendwie irre werde in der Birne. Aber
ich wollte gerade sagen, das ist so eine Kombi. Es ist schon spät und du hast heute Morgen mich schon sehr aufgeregt. Also.
Aber worauf ich hinaus wollte,
ja. Genau,
weil ich wollte mich jetzt nicht schon wieder aufregen. Worauf ich hinaus wollte, ist dieses Recht auf Vergessenwerden.
Ja.
Das ist eigentlich eine ganz üble Geschichte aus verantwortlichen Sicht, oder?
Ja, das ist, ich sag mal, beim Löschverlangen hast du ja noch so, beim Löschen hast du ja noch so die Antwort, so nach dem Motto, ja, ich hatte mal Daten über dich, jetzt nicht mehr, so plump gesagt, ne? Und bei
Abend, auf würde ich sagen.
Ja, guten Abend. Und beim Vergessenwerden ist so die Antwort, wer bist du? Ich kenne dich nicht. Das
habe ich nicht verstanden.
Ja, der Punkt ist ja, beim Vergessenwerden, das ist ja tatsächlich, da ist ja alles weg. Das ist komplett alles weg.
Naja, aber es gibt ja beim Recht auf Vergessenwerden noch so eine unangenehme Geschichte, die, derer ich mich da stellen muss als Verantwortlicher. Ne?
Welche meinst du? Worauf spielst du an?
Ich spiele auf die Tatsache an, dass ich eigentlich wissen müsste und wissen muss, an wen ich diese Daten weitergegeben habe.
Ja, ja.
Und das ist ja nochmal eine nächste Ebene des organisierten Umgangs mit Daten.
Ja.
Also ich darf ja nur, also ich darf ja überhaupt gar kein Messi mehr sein, ja. Also
nee.
Also wenn ich
das
wenn
ist
ich,
vorbei ja, seit 3 Jahren.
Aber jetzt nochmal in Ernst. Also nee, das heißt, ja, ich muss im Prinzip die Daten nicht nur an, sagen wir mal, definierten Plätzen in meinem Unternehmen aufbewahren, damit ich hinterher sagen kann, habe ich oder habe ich nicht, habe ich gelöscht oder habe ich nicht. Nee, ich muss sozusagen auch noch eine Buchhaltung darüber führen, an wen ich die Daten potenziell weitergegeben oder an wen ich sie weitergegeben habe.
Ja. Tatsache.
Verdammt.
Das ist so.
Und warum?
Wie warum? Ja, das spielt so ein bisschen auf diese Auftragsverarbeitungsgeschichten mit rein, ne? Weil wenn ich das zum Beispiel an jemanden Dritten gebe, wie einen Auftragsverarbeiter, der ja praktisch meine verlängerte Werkbank ist, dann steht da ja auch drin, dass ich ich bleibe ja immer verantwortlicher und ich muss dann ja und das irritiert mich. und dann muss ich ich habe den roten Faden verloren. Ich habe ja am Ende dieses Auftragsverhältnisses habe ich ja ein Recht darauf, die Daten wieder zu bekommen. Oder halt eben löschen zu lassen, ne? Also, Also ich sag mal, wenn ich jetzt ein Tool einsetze, dann werde ich wohl eher sagen, lösch mal meine Sachen. So, wenn das jetzt tatsächlich Personen sind, also eine Firma sind, dann und ich habe die Daten gesammelt und sowas und nur an sie praktisch übergeben für, keine Ahnung, irgendwas, E-Mail-Marketing oder sowas, ja, dann sollte ich die Daten vielleicht mal zurückverlangen, ja, dann möchte ich ja vielleicht auch noch selber noch was machen, ja, aber das muss ich tatsächlich dann halt auch in die Wege leiten und da muss ich mir sehr genau drüber Gedanken machen und deswegen ist ja auch immer wieder, sage ich immer wieder, dieses Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten. Eigentlich kommt kein Unternehmen, egal wie klein es ist, ohne aus. Mhm. Weil da steht ja drin, welche Kategorien, Datenkategorien ich ja auch weitergebe. Mhm.
Diese Idee, das Löschverlangen sozusagen an die Leute weiterzureichen, an die ich auch die Daten weitergereicht habe, das ist ja eigentlich die Idee der Kaskade, ne? Dass der Betroffene eben, der im Zweifelsfall gar nicht weiß, an wen ich die Daten weitergereicht habe, das nicht mühsam rausfinden muss und muss an jeden dieser Kette eigenständig nochmal ein Löschverlangen absetzen. Dass es für den eigentlich ausreichen müsste, ist bei mir sozusagen an der Spitze des Eisbergs das zu machen und ich kaskadiere es sozusagen an die weiter, die ihrerseits von mir Daten bekommen haben und die müssten ja sozusagen analog dann auch wieder an weitere Glieder in der Kette dieses Löschverlangen weitergeben. Ich glaube, das ist so
Das ist der Hintergrund, ja. Weil ich weiß es ja nicht. Mhm. Also theoretisch weiß ich es ja nur, wenn es andere Dritte sind, außer es sind halt Auftragsverarbeiter. Also bei einer gemeinsamen Verantwortlichkeit würde ich es ja wissen, sozusagen.
Ja, bei jedem anderen, der deine Daten ohne dein Zutun bekommen hat, müsstest du ja eine Information nach Artikel 14 bekommen haben. Ja. Nichtsdestotrotz wird die Durchsetzung deines Löschverlangens, wenn du dann jeden Einzelnen in der Kette abtelefonieren willst, einfach unzumutbar lang. Ja. Ja. Deswegen ist das schon eine sinnvolle Lösung. Heißt natürlich aber auch für jeden, der Daten weitergibt, dass er grundsätzlich eben auch diese Weitergabekanäle dokumentiert haben muss und muss demzufolge auch wissen, an wen er Daten weitergibt. Und entweder macht er das regelmäßig, dann würde ich wahrscheinlich auch regelmäßig dann das Löschverlangen weitergeben, ohne Beachtung des Einzelfalls. Oder ich habe halt tatsächlich einzelfallbezogen Daten weitergegeben. Ja, aber dann muss ich eben entsprechend auch das dann ja darüber Buch geführt haben, sage ich jetzt mal an der Stelle vorsichtig. Ja. Genau. Kommen wir mal zu der Frage, die hier gestellt ist. Ich habe sie ja nicht umsonst eingeblendet. Müssen bei Löschverlangen auch Metadaten gelöscht werden? IP-Adresse im Web, Webshops, Logs oder auch Telefonnummer in Telefonsoftware, Historie etc. pp. Im Prinzip ja, wenn es sich um personenbezogene Daten handelt, also wenn es eine IP-Adresse, eine vollständige IP-Adresse ist, also alle Bits hier aufgehoben werden, dann ist es ein personenbezogenes Datum. Rein theoretisch müsste ich das dann löschen. Bei solchen Dingen sagt die Rechtsprechung bzw. Literatur, aber auch, gerade wenn es um solche Logfile-Daten geht, dass die ohnehin automatisiert nach recht kurzen Zeiträumen gelöscht werden müssen.
Wenn meistens also, überschrieben, ne?
Ja, aber also es gibt da tatsächlich auch Rechtsprechungen, die da das Ganze im Tagebereich halten. Also ja. die typischen 7 Tage, die da auch immer rumgeistern, genau. Das heißt also, bei diesen Daten, wenn sie in solchen Logfiles sind, die eben nur in solchen kurzen Zeitspannen aufgehoben werden sollen, würde ich mir persönlich jetzt nicht nochmal einen extra Kopf machen, weil die werden sowieso gelöscht. Aber es ist natürlich so, wenn ich beispielsweise Telefonnummern in einer Telefonsoftware habe oder in einer Telefonanlage habe, dann muss ich die auch löschen. Also ja. Da gibt es überhaupt gar kein Vertun.
Genau.
So. Oder ich habe bestimmte Daten halt in der Zwischenzeit schon eben so weit anonymisiert, dass eben der Personenbezug weg ist, aber dann sind es auch keine personenbezogenen Daten mehr. Das ist im Übrigen fällt mir ein, auch noch eine Alternative zur Löschung. Den Personenbezug entfernen.
Ja, ja, ja.
Ja, ja, aber auch das geht.
Ja, das hast du aber jetzt zum Beispiel bei einer Telefonnummer ein schlechtes Beispiel, ne? Weil wenn ich im B2C-Bereich bin, dann ist eine Telefonnummer meistens auch in einem Telefonbuch auffindbar. Also kann ich die, das ja wieder rückverfolgen. Nee, also
das bezog sich jetzt gar nicht auf die Telefonnummer. Ich meinte jetzt nur so ganz grundsätzlich, also, wieder das ein.
Ja.
Als allgemeiner Hinweis, dass dem Löschen auch eine Anonymisierung gleichkommt oder andersrum, eine Anonymisierung auf dem Löschen gleichkommt.
Ja.
Wenn der Personenbezug dann halt eben zuverlässig auch entfernt ist.
Das, ja, das macht man ja ganz gerne in dem Bereich, wenn es mal so Feedback gab, Kritik oder sowas, dass man dann halt Sachen aufbewahrt, um halt das nachher noch auswerten zu können. Gar nicht böse gemeint dem Menschen gegenüber, aber einfach um seinen Service vielleicht zu verbessern. Also
das ist ja genau. Also auch da kann man, wenn man zum Beispiel sagt, man erhebt solche Metadaten auch, um sie später noch auszuwerten, also klassisch im Webbereich, dass ich sage, ich möchte eben auch länger laufende Besuchsstatistiken führen, dann habe ich halt immer genau diese Möglichkeit zu sagen, ich ziehe im Prinzip die personenbezogenen Daten für diesen kurzen Zeitraum ins Logfile, hebe die auf, dann anonymisiere ich sie, um sie dann, um das, was dann anonymisiert ist, noch länger aufheben zu können und auswerten zu können. Das ist immer möglich. Ich hatte da gerade neulich so eine interessante Anfrage von jemand, der genau vor so einem Problem stand. Ja, Daten eben, Massendaten zu haben, die dann aber längerfristig auch für statistische Zwecke aufbewahren zu müssen. Und da ist halt eben genau die Anonymisierung der Daten ein möglicher Weg. Und Anonymisierung muss ja auch nicht so stumpf passieren. Also man kann da ja auch intelligente Anonymisierungsverfahren anwenden, die teilweise auch noch bestimmte Strukturen in den Daten übrig lassen, um sie gescheit auszuwerten, ohne dass daraus gleich ein Personenbezug wird. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Aber anonymisieren kann eben dem Löschen, das Löschen ersetzen an der Stelle. Ganz, ganz wichtig. Ja, aber so wie bei der Auskunft tatsächlich ja es mittlerweile auch eine Reihe von Urteilen gab, dass eben auch handschriftliche Notizen und so weiter mit zu den zu beauskunftenden Daten gehören kann, heißt es natürlich auch, dass hier auch das Löschverlangen natürlich so weit geht, dass eben auch Daten, die man so Mitschriften, Notizen im CRM-System, was auch immer, die sich auf Personen beziehen, dass auch die gelöscht werden müssen, wenn es dafür keinen Grund, Aufbewahrungsgrund mehr gibt. Und genau. Das Löschverlangen ist übrigens unabhängig von der Frage, wann ich Daten wieder zu löschen habe. Ne?
Ja, das ist unabhängig davon.
Genau, also.
Ich meine, man tut sich ja selber einen Gefallen, wenn man sich hinsetzt und regelmäßig löscht. Dann wird es nämlich weniger. Aber es ist ja unabhängig davon. Das kann zu jeder Jahreszeit passieren. Das ist zu jeder Tageszeit. Das ist vollkommen egal. Das ist davon unabhängig. Ich kann auch nicht vertrösten. Ne? Ich kann nicht sagen, so, ja, in einem halben Jahr lösche ich eh. Da wärst du dran. Nee. Das, also die Ausrede gilt halt eben auch nicht. Ne? Also,
manchmal ist es tatsächlich aber auch so, dass es eine Verhandlungssache wird. Ne? Ich würde das nicht ganz ausschließen. Ist vielleicht nicht so, wie du es jetzt skizziert hast, aber es gibt ja zum Beispiel den klassischen Fall, den habe ich oft auch in meiner Mandantschaft. Da ist ein Kunde und der Kunde hat ein sogenanntes Kontaktverbot ausgesprochen. Kontaktverbot heißt, der Kunde ist zwar noch Kunde und der Kunde kauft auch gerne, aber er möchte zum Beispiel nicht von einem Außendienstler oder von einem Vertriebsmitarbeiter angesprochen werden.
Ja.
Ja, so. Solche Fälle gibt's. Hat der Kunde, gibt es dieses Kontaktverbot, jetzt hat der Kunde eine Weile nichts gekauft. Und dann kommt er und sagt, jetzt lösche bitte meine Daten. Dann stehst du natürlich genau vor der Situation, was löschst du da? Ja? Die kaufmännischen Sachen steuerlich musst du behalten, kein Problem. Die anderen Daten kannst du alle löschen. So, wenn du jetzt aber konsequent alles löschst, dann löschst du auch das Kontaktverbot.
Ja, du meinst, was? Dass du eine Blacklist anlegst.
Ja, eine Blacklist. Ja. So, das heißt, du löschst den natürlich auch da. Mhm. So, damit kannst du nicht mehr gewissenhaft ausschließen, dass du ihn nicht bei einer nächstbesten Gelegenheit wieder ansprichst.
Ja, das stimmt. Das könnte man ansprechen in dem Moment, ja.
Und das ist so ein klassischer, ja, aber das ist so ein klassischer Fall, wo ich dann zum Beispiel beim Kunden zurückfrage und sage, also, Entschuldigung, wir haben jetzt zwei Optionen. Wir löschen dich komplett, soweit das gesetzlich möglich ist. Dann ist aber auch das Kontaktverbot weg und wir sprechen dich vielleicht wieder an. Oder wir lassen das Kontaktverbot stehen mit einem Rumpfdatum sozusagen, damit eben auch dieses Kontaktverbot auch für die Zukunft aufrechterhalten wird. Und dann ist es wirklich Option des Kunden zu sagen, ja, mach das so, dann mach das so. Also auch da empfiehlt es sich in solchen Situationen nicht immer gleich stumpf in irgendeine Richtung zu wandern, sondern da kann man auch im Zweifel mal das Gespräch mit dem Kunden suchen.
Das stimmt.
Wie verhält sich's? Und wie hätte er es gerne, wird in der Regel auch als kundenfreundliche Aktion irgendwie wahrgenommen. Genau. Ja, was haben wir denn noch zum Thema Löschen? Löschen ist immer so destruktiv, ne? Weg ist weg.
Termination.
Aber es gibt ja, also das höre ich ja auch immer wieder, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, dass diese Anforderung, Daten schnellstmöglich auch wieder zu löschen, dass das ein totaler Innovationskiller sei. Also die ganzen Big-Data-Leute, die ganzen KI-Leute, die gehen immer steil und sagen, ja, ich kann die Daten noch gar nicht aufheben, um meine Modelle zu trainieren. Ich muss sie doch immer frühestmöglich löschen und dann stehen mir die Daten gar nicht in ausreichender Menge und Qualität und hast du nicht gesehen zur Verfügung, um da meine Modelle zu trainieren. Was hältst du von solchen Aussagen?
Eigentlich ziemlich wenig. Also,
das habe ich jetzt gehofft, aber erzähl mal.
Nee, also wenn ich jetzt mit meinen Kunden spreche und die Entwickler, die wissen das ja auch, ne? Ich sage immer so, macht ihr als erstes mal Gedanken, wie ihr die Daten da wieder rauskriegt. So. Das ist einer so der ersten Schritte, wo ich dann mal so sage, alles ist super und schön, aber denkt auch dran, ihr müsst die Daten wieder rauskriegen und es darf dann halt eben nichts zerschießen, ne? So. Mhm. Das wäre schön.
Das ist übrigens auch ein Argument, was ich immer wieder höre. Wir können die Daten gar nicht löschen, weil sonst unser System streikt.
Ja, dann würde ich sagen, da hat aber jemand bei der Datenbankmanagement irgendwie ganz schön, bei der Architektur nicht so gut aufgepasst.
Ich würde mal sagen, da hat jemand die Prinzipien von Privacy by Design irgendwie nicht berücksichtigt.
Das ist ja dann heißt meistens aber eher das Problem, dass dann halt irgendwie der Name oder sowas, also irgendwas Elementares in den Daten als Primärschlüssel genutzt worden ist. Und dann hast du das nicht gut, ne? Das ist klar. Dann ist nicht gut.
Nee, nicht gut. Aber da wollte ich jetzt gar nicht so sehr in diese Ecke, aber hast schon recht. Ich wollte eher so in die Ecke der ganzen Big Data und KI-Verarbeiter, die sagen, naja, irgendwie. Diese Anforderung, immer schnell Daten zu löschen, das führt einfach dazu, dass wir gar nicht genug Datenmaterial haben.
Ich habe tolle Kunden. Ich weiß es nicht. Ich habe diese Problematik eigentlich eher nicht. Also, dass ich, dass mir das angetragen wird, so nach dem Motto, ich muss die Daten oder ich will die Daten, also klar, ne, jeder möchte die Daten am liebsten nachher nochmal verwenden und auch sei es nur als Testdaten oder sowas, aber dann setzen wir uns auch tatsächlich hin und überlegen, was brauchen wir denn überhaupt von den Daten? So. Und dann schneiden wir erstmal alles ab, was wir eigentlich von den Datensätzen nicht brauchen. Und dann gucken wir uns halt an, ob das, was noch da ist, Rückschlüsse auf Personen führen können, kann. So, und wenn das nicht der Fall ist, ist alles tutti und sonst müssen wir halt irgendwie nochmal drüber gehen und Sachen vielleicht versuchen zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren. Auch das ist ja, ich sage mal, Max Mustermann, ne? Übrigens, die Person Max Mustermann gibt's wirklich.
Ja.
Ja. Ja. Ist cool, ne? aber ich weiß nicht, ob es Martina Mustermann gibt. Ja, aber das sind ja auch Pseudonyme. Ne? Die stehen für irgendetwas.
Mhm. So.
Ja. Und ich bin ja so hier Superhelden-Fan, also da, super, nee, da. So Seitenverkehr, das ist nicht so meins. Superhelden-Fan, ne? Also bei mir heißen dann die, ich gehe dann die Marvel- und DC-Serien durch und habe ich genügend Inspiration, was ich da alles verwende, ja.
Okay. Gut. Also ich habe dich deswegen das gefragt, weil heißt ja immer, Datenschutz ist so innovationshemmend, ja. Und also ich meine, wenn ich jetzt so deine Arbeit sehe und mit den Geschäftsmodellen, mit denen du umgehst, dann habe ich jetzt, das sind ja häufig datengetriebene Dinge auch, ne? Habe ich jetzt nicht so den Eindruck, dass dieses Löschding oder diese Datensparsamkeitskiste, dass die wirklich an der Stelle Innovation hindert, weil...
Nee, überhaupt nicht. Das ist ein Thema, das muss nur rechtzeitig auf den Tisch kommen. Also wenn es ganz am Ende auf den Tisch kommt, ist schlecht. So. Das ist halt schlecht. Aber wenn man das halt ganz am Anfang schon weiß, dass es auch irgendwann raus muss und ich sag mal, wenn man irgendwie auch mit Entwicklern zusammenarbeitet, ich habe so bis jetzt nie das Gefühl gehabt, dass diejenigen die setzen mehr auf Qualität als auf Quantität. Ne? Also dann ist es halt lieber eher weniger zu haben, aber dann qualitativ hochwertige Datenbestand zu haben.
Ja gut, es gibt für beides natürlich Argumente, das ist klar.
Ja.
Aber im Prinzip ist das ja, glaube ich, jetzt nochmal beim Thema Löschen zu bleiben, das ist ja ein wichtiger Punkt, nicht? Dass man auch bei den, ich meine, du hast es jetzt bei der Softwareentwicklung, aber das ist ja eher so ein generelles Thema auch, wenn ich mir meine Prozesse überlege oder wie ich Dinge im Unternehmen, meinen Betrieb organisieren will, dass ich mir sozusagen nicht nur Gedanken darüber mache, wie komme ich an die Daten ran, ja, wie kriege ich die E-Mail-Adressen, wie kriege ich die Kundendaten, wie kriege ich alles das in mein System, sondern mir tatsächlich in dem Moment auch schon Gedanken darüber mache, wie kriege ich den Quatsch auch da wieder raus, wenn ich ihn nicht mehr verwenden darf, ja.
Genau.
Und das sozusagen, ich sag mal, dieses, wie kriege ich ihn da raus, ist ja dann der Standardfall nach einer gewissen Zeitspanne, beziehungsweise wenn bestimmte Verarbeitungszwecke entfallen sind.
Ja. Auch dann sollte man löschen, ne?
Auch dann sollte man löschen. Mhm. Aber eben, wenn die Löschanfrage kommt, dann habe ich sozusagen den Fall direkt.
Ne? Ja.
So. Dann gibt es ja jetzt noch so gemeine Spielarten, die man machen kann, ne? Ja, ich habe ja jetzt gerade gesagt, ich muss Daten löschen, wenn der Verwendungszweck entfallen ist.
Ja. Ja.
Kann natürlich jetzt sein, dass ich Daten habe, die mehreren Verwendungszwecken dienen.
Ja.
Wie mache ich denn das?
Ja, das ist tatsächlich die tricky Geschichte, weil da müsste man ja eine Übersicht haben.
Ja. Du bist jetzt auch gerade auf den Kommentar gestoßen. Ja. Dann blende ich ihn mal ein, dann können wir das nämlich.
Ja, ist auch gerade so. Ja, siehst du?
Ja.
So kann es passieren, ne?
Ich mache ja auch solche Audits regelmäßig mittlerweile für solche Geschichten. Und jetzt habe ich gerade aktuell so ein Ding laufen für eine Software, die für eine Versicherung gemacht werden soll. Ich fische gerade in deinen Fründen.
Ja, 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 das ist alles ganz schlimm hier.
Da ist genau das gleiche Ding. Ne? Da geht es halt darum, dass man von vornherein eben den Datenschutz mitdenkt und das fördert eigentlich, sage ich mal, sogar die Ausbildung einer guten Softwarearchitektur.
Ja.
Dass man von vornherein eben datenschutzfreundlich denkt, das ist richtig gut. So, unsere Zuschauer, die organisieren sich schon gerade untereinander. Das
sehr wunderbar, oder?
Super, ja. So soll es sein. Also das nächste Mal machen wir einfach den Stream einfach um. Finde ich ja cool. Also ich freue mich darüber.
Wie war aber der Verwendungszweck?
Ja, genau, da waren wir. Entschuldigung.
Ja, also man müsste dann natürlich wissen, also es wäre natürlich eine gute Auswertung, wenn man halt das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten auch so durchsuchen kann, dass man praktisch nach Verwendungszweck auch die Datenkategorien oder die Daten halt, ja, Daten in erster Linie die Datenkategorien, nach denen man halt suchen kann, dass man das halt sieht, beziehungsweise man einen Datenstamm hat, also eine Datensammlung hat, diese Datenkategorien hat und die den Verwendungszwecken zugeteilt ist. Das setzt in den meisten Fällen allerdings voraus, dass man eine pfiffige Datenschutzmanagement-Software hat. Mhm. No? Also das kriegst du nicht so, also in Word-Datei wird das nichts. Da suchst du dich tot. Oder in Excel, noch viel besser.
Wie gesagt, du warst kein Kollege von mir, die Datenbank des armen Mannes, aber...
Ja, yeah, nein. Es macht das Leben wirklich einfacher.
Ja, ja. Gut.
Ja, lies mal vor hier.
Lies mal vor.
Ja, also muss, ich habe heute schon Vorlesestunden gehabt, ja. Also muss ein Unternehmen dem händischen Löschverlangen nachkommen, wenn eine Webanwendung dem Benutzer eine Löschfunktion bereitstellt. Privacy by Design schlägt Löschverlangen. Ich finde es immer sehr, sehr toll, wenn man eine integrierte Löschfunktion hat. Ich würde als Unternehmen, als Verantwortlicher sozusagen, immer darauf verweisen, dass es diese Möglichkeit gibt. So. Und ich sag mal, bei vielen Anbietern ist das auch gar nicht mehr anders möglich, ne? Weil die haben so viele Kunden, dass das problematisch ist. Also bei den meisten Anwendungen kennt man das ja auch, das hast du irgendwie Account löschen. So, dann werden auch alle Daten mitgelöscht. Mhm.
Also ich würde an der Stelle sogar so weit gehen, zu sagen, die DSGVO formuliert an keiner Stelle in diesem Zusammenhang auch, wie ein Prozess technisch gelöst sein muss.
Genau.
Und wenn es sozusagen hier eine automatisierte Lösung gibt, also Privacy by Design, ich nur noch auf den Knopf drücken muss, um mein Konto mit allen seinen Daten zu löschen, dann ist das ein Weg, auf den ich verweisen kann. Der hat im Übrigen sogar ganz, ganz gravierende Vorteile gegenüber dem Löschen durch den Verantwortlichen selber, beziehungsweise auch gegenüber dem händischen Löschen insgesamt, weil, das hatten wir nämlich letzte Woche auch schon in unserem Live hier, die Frage der Authentifizierung des Anfragenden durchaus ein Problem ist. Das ist gar nicht so trivial, wie es auf den ersten Blick scheint, denn das haben wir heute noch gar nicht erwähnt. Es ist witzig, dass wir erst zum Schluss drauf kommen, weil es eigentlich am Beginn des ganzen Themas steht, nämlich die Frage, ist der das Löschverlangen? Ne? Das ist ja wie immer. Das ist für uns so selbstverständlich, dass man irgendwie schon gar nicht mehr dran denkt, es zu erwähnen. Aber es ist natürlich so.
Ja, ich habe da jetzt natürlich schon dran gedacht, aber ich habe jetzt gesagt, wir haben es ja jetzt gerade erst letzte Woche gehabt.
Stimmt, aber ich meine, das Prinzip ist das Gleiche. Also ich meine, wir müssen authentifizieren. Wir müssen wissen, ist der das Löschverlangen stellt, auch der letztlich der Betroffene ist, dessen Daten wir löschen und damit natürlich an der Stelle die Frage, wie stellen wir das sicher? So. Und da ist die Lösung mit Privacy by Design durch Knopfdrücken die eigentlich sicherste Lösung, dass man eben sagt, es gibt ein Kundenkonto, der Kunde loggt sich ein in sein Kundenkonto, da gibt es den entsprechenden Knopf, draufdrücken, sagen, ich möchte jetzt meinen Account löschen, dann kann man vielleicht habe ich auch schon mehrfach gesehen, das nochmal speziell absichern, dass man dann nochmal das Kontopasswort eingeben muss, um sozusagen den Willen und Wunsch in nochmal klar auszudrücken. Und dann ist das Zeug weg. Ja. So. Aber da hat man das Thema mit der Authentifizierung gelöst. Da hat man letztlich das Thema gelöst, dass man selber keinen Aufwand damit hat. Und ganz ehrlich, ich als Kunde muss sagen, finde das auch selber den angenehmeren Weg, wenn ich das selber in der Hand habe, als wenn ich irgendwo an irgendeine Stelle eine Nachricht schicken muss und dann darauf vertrauen muss, dass irgendwann irgendeiner nach irgendeinem Zeitpunkt sich bei mir meldet und mir versichert, die Daten sind gelöscht. Ich meine, natürlich kann ich auch bei diesem Knopf nicht genau wissen, dass wirklich alles gelöscht ist, aber trotzdem dieses Ding, das Gefühl, es in der Hand zu haben, den Zeitpunkt zu bestimmen und jetzt ist der Kram weg, macht einfach ein gutes Gefühl. Sind wir ehrlich, ja. Es ist einfach so. Also ich würde diese Lösung immer bevorzugen.
Definitiv, ich auch.
Ja,
ich bin ein Fan von Abmelden, Löschen, Auskunft, alles darüber.
Ja, das ist nämlich genau der Punkt. Also das Ganze ist ja eben nicht nur für die Auskunft ein interessanter Punkt, sondern eben auch für die Löschung, sondern eben auch für die Auskunft, ja, zum Notfall sogar für die Berichtigung, was auch immer an betroffenen Anfragen kommt. Wenn man das über so ein Benutzerkonto abwickeln kann, dann hat man direkt das Thema Authentifizierung erschlagen.
Ja.
Ja. Und man kann Dinge automatisieren, soweit möglich. Und das hilft natürlich. Ja. So. Vollkommen klar. Ja, vielen Dank für die Frage. Die war echt nochmal gut.
Ja.
Sonst wären wir da jetzt gar nicht drauf gekommen. Aber es ist total wichtig. Dankeschön. Ja, 3 Minuten habt ihr noch. Auf, haut raus eure Fragen. Sonst müssen wir jetzt hier noch mit irgendwelchem Süßholzgeraspel noch irgendwie die 3 Minuten füllen. Und, das wird nur peinlich.
Ja, obwohl, wir können uns auch schon mal Gedanken darüber machen, wie es denn überhaupt weitergeht. Weil meine Liste der Themen... Einen haben wir noch. Aber dann wie es im April, wie es dann weitergeht, ist...
Nee. Du hast die Chance zu protestieren. Und sagen, Gott sei Dank.
Ich muss sie nicht mehr ertragen, die beiden.
Ja,
obwohl, genau. Das ist ja alles freiwillig hier. Ne? Wir zwingen ja niemanden.
Ja.
Nee, es wäre, also wenn ihr nochmal so Themenvorschläge habt, ja, mir fängt es jetzt auch an. Also falls ihr mal so Themenvorschläge habt, worüber wir nochmal so reden sollen. Gerne.
Ne? Ja, genau. Also,
müssen wir uns noch mit Löschverlangen und Auskunftsverlangen noch weiterhin quälen.
Ja, ich hab noch 5000 andere langweilige Themen. Also wir, so schnell gehen die uns nicht aus, aber wäre natürlich schöner, wir würden darüber sprechen, was euch so interessiert. Ne?
Eben.
Genau, also wir sind da ganz offen. Schreibt es uns gerne hier in die Kommentare oder schreibt uns einfach auch direkt Nachrichten. Das könnt ihr halten, wie ihr so wollt. Wir sind da ganz offen. Genau. Es soll ja auch letztlich euch was bringen. Ja, genau.
Genau.
So, was haben wir denn noch auf dem Programm fürs letzte Mal? Aufgaben der Aufsichtsbehörde. Hallo Bianca, schön, dass du dabei bist. Aufgaben der Aufsichtsbehörde, ja, das ist ein spannendes Thema. Ich frage mich manchmal wirklich, was haben die eigentlich für Aufgaben? Verarbeitungsverzeichnis, guck mal, es kommt doch.
Ja, ja, sehr schön.
Ja, das ist doch unser Lieblingsthema, Verarbeitungsverzeichnis. Das machen wir doch noch gerne mal. Das müssen wir, glaube ich, aber dann auch mal ein bisschen mit Unterlagen vorbereiten, glaube ich. Weil,
ja.
Das kann man nicht so aus der Lameng mal locker flockig drüber reden. Kann man schon, aber dann bringt es nicht viel. Da muss man, glaube ich, ein bisschen was auch an.
Ach ja, mit Unterlagen.
Vorlagen zusammenbauen. Aber wir können hier Screensharen und machen und tun. Wir haben ja alle Möglichkeiten. Das machen wir auf jeden Fall. Das ist ein guter Punkt. Schon mal wieder 2 Wochen gerettet. Naja, vielleicht fällt euch ja noch mehr ein. Da kommt noch was. Schnittmenge von Datenschutz und IT-Sicherheit.
Yes.
Oh,
ja.
Oh, ganz wichtiges Thema. Ganz wichtiges Thema. Die 2 Seiten derselben Medaille. Und?
Ich sag nur philippinische Geburtsurkunde.
Oh Mensch, das musst du jetzt erklären. Das musst du jetzt erklären. Das verstehe ich nicht. Das ist jetzt ein Insider, oder? Ich bin zu doof zu kapieren. Vielleicht hilfst du uns noch mal. Privacy by Default. Ja, ganz wichtiger Punkt. Mhm. Aber das ist eine Geburtsurkunde. Das möchte ich jetzt schon noch mal wissen. Also lasst mich nicht sterben.
Aber es ist ja schön, Bianca, dass du das ja auch anschaust.
Wunderbar. Ach, ist toll mit euch.
Ja.
Genau. So.
Die enthalten medizinische Daten.
Oh, oh, oh.
Die Geburtsurkunde.
Oh, oh, oh.
Ich habe noch nie eine philippinische Geburtsurkunde gesehen.
Ja, man muss dazu sagen, also ich weiß nicht, du darfst mich jetzt gleich schimpfen, Bettina, wenn ich das, wenn ich jetzt hier Geheimnisse verrate, aber ich kenne Bettina und Bettina ist, jetzt hilf mir mal, wie man es präzise sagt, du bist gerichtlich bestellte irgendwie Übersetzerin, ja, und da hast du natürlich mit solchen Dokumenten zu tun, die du dann übersetzen musst. Und dann ist es natürlich sehr, sehr spannend, was da so alles draufsteht. Das kann ich mir dann lebhaft vorstellen. Nee, das wusste ich jetzt ehrlicherweise auch. Oder ich habe schon wieder vergessen. Also hat es jedenfalls nicht mehr auf dem Radar, philippinische Geburtsurkunde, auch gut. Philippinische Geburtsurkunde, auch,
ja.
auch sehr schön.
So.
Genau. So.
Bianca spioniert.
Bianca spioniert.
Ermächtigte Übersetzerin.
Ach Mensch, ich wusste doch, dass ich es nicht ganz richtig hatte. Danke, Bettina. Genauso ist es. Ermächtigte Übersetzerin. Da kriegt man es dann mit solchen Dokumenten zu tun. Ich habe im Übrigen vielleicht auch nochmal eine spannende Geschichte, also vielleicht auch für dich, Bettina. Jetzt gerade einen Exkurs mit einem Kollegen von dir, der ist, finde ich auch einen ganz spannenden Job, der ist Schriftdolmetscher. Weißt du, was ein Schriftdolmetscher ist? Ist ein cooler Beruf. Wusste ich nicht, dass es das gibt. Schriftdolmetscher übersetzt Gesprochenes in Schrift und zwar simultan.
Da muss ja verdammt schnell tippen können.
So, ja gut, da gibt es dann Techniken dazu, aber das ist total spannend, weil der tatsächlich dort zum Einsatz kommt, wo Schwerhörige an Veranstaltungen teilnehmen wollen. Und jetzt denkt man natürlich bei Schwerhörigen sofort an Gebärdensprache und so. Aber es gibt zum Beispiel auch Leute, die halt sehr spät, in höherem Alter eben ihr Gehör verloren haben und die häufig dann zum Beispiel eben nicht mit Gebärdensprache klarkommen und die dann eben das geschriebene Wort vorziehen. Und der Kollege sitzt dann da in der Ecke und der schreibt dann sozusagen live und in Farbe mit. Der Gehörlose oder der Schwerhörige, der kann das dann sozusagen auf seinem Device irgendwie live und online sozusagen mitlesen, was da irgendwie vielleicht auf der Bühne oder wo auch immer gesprochen wird. Also ganz, ganz spannend. Gibt es auch, glaube ich, nicht so viele in Deutschland, die das machen. Und es ist aber keine, Bettina sagt, transkribiert. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, weil das Ganze flüchtig bleibt. Also es ist nicht so, dass das dann sozusagen ein Text wird, der dann weitergegeben wird, sondern es ist tatsächlich wie beim Dolmetschen, dass da vielleicht 2, 3, 4 Zeilen sozusagen immer online zu sehen sind oder auf dem Endgerät zu sehen sind und dann verflüchtigt sich das aber wieder. Und dass es sozusagen dann eher eine Verhandlungssache ist, auch mit dem Vortragenden oder mit dem Veranstalter und so weiter, ob es dann hinterher sozusagen nochmal eine Abschrift davon gibt oder nicht. Ne? Ja. Aber das Spannende an der ganzen Geschichte ist natürlich, dass es ja hier auch bei allen möglichen Veranstaltungen um personenbezogene Daten geht, die sowohl in dem, was da simultan übersetzt wird, drin sind, als auch natürlich rund um die Veranstaltung da anfallen. Und die ganzen Vertragsverhältnisse, die dann entstehen, wer bestellt den Dolmetscher und wer bezahlt ihn und wessen Daten werden da eigentlich durch die Gegend geleitet und wo kommt das berechtigte Interesse zum Spiel und wo, keine Ahnung, Vertragsgrundlagen, Hammer. Also auch ein ganz, ganz spannendes Thema, mal an solchen Beispielen durchzuexerzieren, was es da tatsächlich an Themen gibt. Genau, fiel mir jetzt so bei Übersetzung ein. Ja, zur aktuellen Lage, DSGVO und Videokonferenzsystem in Schulen.
Ganz ja, das ist ein ganz schwieriges Thema eigentlich, weil das, Schulen ist Ländersache. Und das auch unterschiedlich, da und teilweise unterschiedliche Aussagen zu gibt. Also was ich da bis jetzt gesehen habe, gab es sehr viele unterschiedliche Sachen.
Das ist ja, also da geht es ja schon so weit, dass, dass es eine gemeinsame Aussage der DSK gibt, der Datenschutzkonferenz der Länder, bei denen es sozusagen zumindest mal 5 Aufsichtsbehörden geben, die sozusagen in Anführungszeichen Sondervotum gegeben haben, dass sie mit dem Beschluss nicht einverstanden sind. Also daran sieht man ja schon, wie kreuz und quer es da in unserem Föderalstaat auch zugeht hinsichtlich dieser Geschichte. Da braucht man sich nicht wundern, wenn der Rest irgendwie auch gerade irgendwie auseinanderfliegt. Das ist das eine. Das andere dazu kommt zu diesem Thema, dass das BSI gerade ja an einem Mindeststandard schraubt für den sicheren Einsatz von Videokonferenzen. Da gibt es jetzt wohl auch irgendwelche Papiere. Ich habe es gesehen, ich habe es aber ehrlicherweise noch nicht mir im Detail angeguckt. Insofern, das ist auch nochmal etwas, was auf meiner Agenda ist. Finde ich ein super Thema. Vielen Dank, Sebastian. Das nehmen wir auf jeden Fall mit auf. Das wird sicherlich eine Menge Leute interessieren.
Ja, das wird vor allen Dingen sehr viel Recherchearbeit sein.
Na ja, gut, viel Fein, viel eher. Gucken wir mal, was wir daraus machen.
Das müssen wir uns aufteilen. Wer nimmt was?
Genau, das machen wir dann parallel zur Parteigründung, ne?
Genau.
Na ja, gut, okay. So machen wir das. Jetzt sind wir schon ordentlich über die Zeit. Ja. Aber das war, glaube ich, nochmal ganz cool. Vielen Dank euch auch für euren Input. Das war sehr hilfreich. Da haben wir schon eine Menge, was wir jetzt weiterverarbeiten können. Geht uns die Arbeit nicht aus. Vielen Dank an euch. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall erstmal einen schönen Abend. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Genau, manche müssen auch schon weg. So soll es erlaubt sein. Dann sehen wir uns nächste Woche tatsächlich wieder. Dann nächste Woche haben wir das Thema. Unser letztes schon geplantes Thema.
Ja, genau. Ich weiß es jetzt auch total. Ach, warte, ich kann auch hier gucken, geht schneller. Nächste Woche. Oh, ich habe es gar nicht eingetragen. Warum habe ich das dann nicht eingetragen? Ja, das hatte ich eigentlich für nächste Woche drin. Da ist es.
Ja, wir sind auch irgendwie durcheinander.
Ah ja, gekommen. Ja, rechtskonforme Einwilligung. Wie sieht eine rechtskonforme Einwilligung aus? Das Anwaltsliebling, haben wir gesagt, ja.
Das ist aber dein Thema, ne?
Was? Weil ich so viel mit Einwilligungen zu tun habe.
Nee, also die Formulierung des Anwaltslieblings.
Ja, das genau. Das war das, weil ich das immer wieder höre. Man macht auch eine Einwilligung. Die kriegt dann immer so. Ah.
Okay, also nächste Woche geht es um Einwilligungen, genau. Das klingt einfacher, als es im Zweifelsfall ist. Insbesondere denken alle immer, mit einer Einwilligung hätten sie die Sache im Sack. Und wenn man es sich dann genau anguckt, dann sind manchmal andere Rechtsgrundlagen, die vielleicht ein bisschen schwieriger aufzutreiben sind, anstrengender aufzutreiben sind, aber manchmal dann doch besser. Ja. Aber das werden wir dann nächste Woche im Einzelnen besprechen. Dann nochmal vielen Dank an euch, dass ihr so geduldig zugeschaut habt. Es war mir ein Fest. Liebe Jasmin, es war mir wieder immer ein Fest mit dir. Mein Highlight
war auch wieder schön. Es war schön.
So war's. Und in diesem Sinne, macht es gut, gehabt euch wohl. Und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.